Auftakt zur dritten Stunde im Bücherfrühling. Wir erwarten den Lyriker Nico Bleutke, Birk Meinhardt, der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war, und zu Beginn das Autorenduo Christian Schünemann und Jelena Wohlitsch. Für Christian Schünemann ist das Buch der schönste Zeitvertreib. Jelena Wohlitsch sieht im Buch das Notwendige auf einer verlassenen Insel. Das Autorenduo zeigt ganz unterschiedliche Vorlieben im Bücherfrühling-Fragebogen. Gemeinsamkeiten entstehen beim Schreiben durch Interesse für slawische Kultur und Geschichte. Der Berliner Krimi-Autor Christian Schünemann hat sich mit Büchern um den Münchner Starfriseur Thomas Prinz bereits eine Fangemeinde erobert, und Jelena Wohlitsch ist gebürtige Belgraderin und unterrichtet in ihrer Heimatstadt unter anderem neuere deutsche Literatur. Gute Voraussetzungen für das deutsch-serbische Autorenduo. Der Roman Kornblumenblau bezieht sich auf Ereignisse aus dem Jahre 2004. Damals kamen zwei Soldaten einer serbischen Eliteeinheit unter mysteriösen Umständen ums Leben. Ein Fall für Milena Lukin, Spezialistin für internationales Recht, die auch wissenschaftlich serbische Tabuzonen durchleuchtet. Und im Bücherfrühling ein Fall für Dorothea Westphal.
Herzlich willkommen, Jelena Wohlitsch und Christian Schünemann. Bleiben wir doch gleich mal bei dem Fall. Also ein Küchenjunge findet auf einem Militärgelände in Belgrad zwei Elitesoldaten der serbischen Armee. Der eine, so der offizielle Bericht, habe erst den anderen und dann sich selbst erschossen. Und dieser Fall hat sich tatsächlich zugetragen am 5. Oktober 2004. Wie sind Sie darauf gestoßen?
Ja, das war meine Idee eigentlich, weil dieser Fall war für mich unglaublich so, hat mich sehr berührt. Das waren zwei junge Männer und die waren Söhne von jemandem. Und das war, erschien mir so fast wie eine griechische Tragödie. Und Christian meinte, dann machen wir das. Ne? Dann nehmen wir gerade diesen Fall und versuchen aus diesem Fall praktisch eine Geschichte zu bringen.
Ja. Es ist auch ein Fall, ich weiß noch, wir haben es Freunden in Belgrad erzählt, also Serben, die wussten alle sofort Bescheid. Also es ist ein Fall, der auch die serbische Öffentlichkeit stark beschäftigt hat.
Ja. Kornblumenblau, das klingt so nach Heiterkeit und Sommer, aber damit hat es gar nichts zu tun. Es ist die Farbe der Uniform der Elitesoldaten.
Genau, das ist die Farbe der Uniform der Gardisten. Ne? Außerdem wollten wir unbedingt ein Wort haben, das in krasse Gegenteil zu diesem Mord steht, damit man auch durch diese große Unterschied auch die Tragik spürt. Kornblumenblau, also so zärtlich und so schön das Wort, und der Mord war ganz brutal und richtig. Ist übrigens, dieser Mord ist, glaube ich, ein der Anklagepunkte im Prozess gegen Mladic.
Kornblumenblau ist vielleicht auch der Hinweis darauf, dass es in dem Buch natürlich um diesen unglaublich brutalen Doppelmord geht und um einen Fall, der ganz tief in die serbische jüngere Geschichte und die Verbrechen geht. Aber es geht neben dem Kriminalfall eben auch um die Hauptperson Milena Lukin und um das, was sie beschäftigt und umtreibt, auch im privaten Bereich. Und da geht es dann durchaus manchmal nicht auch immer nur ganz düster zu.
Sie ist Kriminologin und Spezialistin für internationales Strafrecht und sie hat Zweifel an dieser offiziellen Version, wie der Mord sich zugetragen oder beziehungsweise wie sich das zugetragen hat, das Ganze. Sie und ein befreundeter Staatsanwalt. In der ganzen Sache, haben Sie gesagt, steckt ein wahrer Kern, und das ist ein Fall, der die Öffentlichkeit beschäftigt, weiterhin beschäftigt, oder wurde das inzwischen aufgeklärt?
Solche Fälle klärt man nicht auf. Also das ist ein Fall, dass ich glaube, oder ich würde hoffen, dass irgendwann mal die richtigen Täter auf einer Anklagebank sitzen, aber ich wage es zu bezweifeln.
Sie haben Ratko Mladic erwähnt, der ist aber inzwischen gefasst. Er wurde, glaube ich, 16 Jahre gesucht, war flüchtig, aber inzwischen ist er gefasst. Dann könnte man doch annehmen, dass jetzt Aufarbeitung beginnen könnte. Die Aufarbeitung nämlich der jüngsten Vergangenheit der Kriegsverbrechen eben in der Ära Milosevic. Aber das geschieht nicht.
Ich glaube, das wäre zu optimistisch und zu naiv. Alles braucht seine Zeit. Zum Teil müsste auch eine Generation weggehen. Ich bin da nicht sehr optimistisch, wobei sich sehr viel getan hat. Aber ich glaube, dass man hier nicht großartig erzählen soll darüber, wie schwierig ist es, mit der Vergangenheit umzugehen und die Vergangenheit zu akzeptieren. Und trotzdem, das muss gemacht werden. Aber die Spuren dieser Tat gehen zu tief in auch vielleicht in die heutige politische Struktur.
Ich weiß nicht, wie viel wir verraten dürfen, aber es gibt Spekulationen, dass es unter diesem Militärgelände von Topçıda ein Tunnelsystem gibt und dass diese zwei Gardisten, ich glaube, so viel dürfen wir sagen, dass sie möglicherweise den damals noch flüchtigen Mladic gesehen haben könnten. Das war tatsächlich so, ja? Das ist der wahre Kern der Geschichte.
Eigentlich ja, wobei wir seinen Namen nirgendwo erwähnt haben. Der heißt in unserem Roman der General.
General. Kommen wir zu der wunderbaren Figur von Milena Lukin, die Kriminologin, die der Sache nachgeht. Das gibt dem Ganzen, Christian Schünemann, Sie haben es gerade schon erwähnt, auch so ein bisschen heitere Note bei der ganzen Schwere des Themas. Sie ist eine wunderbar lebensechte Figur, möchte man sagen. Sie lebt mit ihrer Mutter, ihrem Sohn und Katze in einer kleinen Wohnung, hat mit Alltagsproblemen zu kämpfen und sie liebt Gelee-Bananen. Wie sind Sie auf diese Figur gekommen? Oder wer hatte die Idee für Milena Lukin?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich würde sagen, sie ist vor allen Dingen auf Jelenas Mist gewachsen. Ich weiß nicht, ob du dem zustimmst. Aber Jelena kam ja überhaupt mit diesem Kriminalfall und mit dieser Idee für diese Figuren. Und sie hat mir da quasi Dossiers auch geschrieben. Und ich habe das gelesen und gedacht, wow, was für ein reiches Material. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und diese Geschichte weiterentwickelt und den Fall geplottet und auch die Figuren gemeinsam entwickelt. Wir haben diese Freundin, die ein materiell sorgenfreies Leben führt, im Gegensatz zu Milena, ihr an die Seite gegeben, wo Milena eben auch mal durchatmen kann. Und diese verschiedenen Sachen, die man unserer Meinung nach eben braucht, um einen gut lesbaren Kriminalroman schreiben zu können und eben auch mal auf andere Pfade kommen zu können, neben diesem dunklen Kriminalfall.
Was mich natürlich, oder die Frage, die sich mir stellt, wie schreibt man sowas zusammen? Haben Sie tatsächlich zusammen geschrieben? Oder?
Das ist eine gute Frage. Wir haben uns diese Frage zum Glück nicht vorher gestellt, sondern wir haben einfach angefangen, ausgestattet mit dem...
Tatsächlich gemeinsam, oder wie?
Naja, also wie ich so sagte, Jelena schrieb erst die Dossiers, dann habe ich das Material bekommen, dann war ich in Belgrad, habe auch recherchiert. Und wir haben permanent im Kontakt gestanden, sei es telefonisch über SMS oder E-Mail. Und jeder hat die Phasen gehabt, wo er alleine am Text gesessen hat und geschrieben hat und der andere dann eigentlich gewartet hat und das Material dann genommen hat und weiterentwickelt hat.
Das Tolle ist, dass es wirklich wirkt wie aus einem Guss. Also man würde nicht vermuten, dass es zwei Autoren waren, die da...
Ja, vieles. Also es war unheimlich wichtig, dass Christian eben... ich musste noch mal meine Heimat durch seine Augen betrachten, weil ich habe keine Distanz für mich. Ich bin sehr emotional dann und sehr subjektiv. Und sein Blick ist norddeutsch. Ne? Er ist so richtig präzise, detailliert. Seine Fragen sind immer fordernd, selbst wenn die auch manchmal wehtun. Und ich habe einfach gedacht, genau das ist das, was wir erreichen wollen. Kein Pathos, keine Selbstverwicklung in Gefühle, die man hier nicht verstehen kann und nicht verstehen soll. Und das ist das, was seine und auch die Sprache, die ist wirklich, dadurch hat enorm gewonnen.
Aber Milena hat auch ein Pathos. Also das ist jetzt nicht so, dass sie als serbische Figur, zwar mit dem deutschen Bezug, weil sie auch in Deutschland gelebt hat, hat sie dieses typisch serbische, glaube ich, nach meinem Verständnis schon, aber außerdem auch noch.
Das Buch ist außerdem eine wunderbare Schilderung der Stadt Belgrad. Also Belgrad ist im Grunde eine Metropole, von der wir wenig wissen. Sie ist eine ganz alte europäische Metropole, aber natürlich auch zerstört durch den Krieg in den 90er Jahren, den Jugoslawienkrieg. Und wir kriegen hier ein ganz faszinierendes Porträt dieser Stadt. Und Sie sind durch die Stadt gelaufen oder gemeinsam haben sich dann Schauplätze gesucht? Oder wie ging das
vor
sich?
Also ich war immer wieder in Belgrad, aber einmal für eine etwas längere Zeit, von 4-5 Wochen, glaube ich. Habe mir da auch eine eigene Wohnung gemietet und bin eigentlich mit der Kamera durch Belgrad gelaufen und habe Alltag simuliert, also einen sehr angenehmen Alltag. Bin in Cafés gegangen, bin einkaufen gegangen und habe eben überall Fotos gemacht. Und habe natürlich auch quasi mein Belgrad-Tagebuch geführt und alles aufgeschrieben, was mir passiert ist. Und abends haben wir dann zusammengesessen und das auch zusammen nochmal alles durchgesprochen.
Lassen Sie uns bitte eine Passage hören. Da geht es darum, dass sich Milena Lubin auf den Weg macht zum serbischen Archiv, um dort zu recherchieren. Das war ein Auszug aus Kornblumenblau, dem ersten Fall von Milena Lukin. Sie recherchiert tatsächlich unter Lebensgefahr, ist ja jetzt gerade auf dem Weg gewesen ins Archiv von Serbien. Sie haben sicherlich nicht unter Lebensgefahr recherchiert, aber hatten Sie Probleme? Sie mussten ja auch an bestimmte Informationen kommen. Hatte man Ihnen da Steine in den Weg gelegt oder war das kein Problem?
Ein kleines Problem, aber das war meine eigene Dummheit während der Recherche, weil ich, wie gesagt, mit der Kamera unterwegs war und alles fotografiert habe, was mir vor die Linse kam. Unter anderem ein ganz schönes Gebäude und das war die amerikanische Botschaft, die man natürlich nicht fotografieren darf. Und konnte mich nicht ausweisen, weil ich nur eine abgelaufene Bahncard dabei hatte. Und da haben sie mich halt mitgenommen. Was aber in unserem Fall, also ich war eigentlich ganz glücklich, dass das passiert war. Weil das natürlich super ist, als Kriminalromanautor mal mit zur Polizei genommen zu werden. Und da habe ich schon 3-4 Stunden da im Keller, haben die mich sitzen lassen, bis Jelena dann ankam und mich gerettet hat mit meinem Reisepass in Deutschland.
Der war überhaupt nicht dessen bewusst, wo er eigentlich ist. Ne? Das war gut dabei. Ne? Der war so naiv, geht er durch die Stadt, knipst herum und dann irgendwann mal schickt er eine SMS, sie sitzt an der Uni und dann schickt er eine SMS, ich bin verhaftet. Und ich denke nicht, er macht Spaß. Ne? Ich schicke zurück, ja, soll ich dich retten kommen? Sagt er, du, lass mal, ist gut für die Recherche.
Letztlich war es das auch, denn die Szene hat Eingang gefunden in ihr Buch Kornblumenblau, der erste Fall von Milena Lukin. Ich hoffe, es wird weitere geben. Ist schon der nächste in Arbeit?
Der nächste ist in Arbeit und da haben wir uns vorgenommen, das Kosovo, weil wir gerne beleuchten wollen, worum es in dem Kosovo-Konflikt wirklich geht. Und da sind wir mitten in den Recherchen auch schon am Schreiben.
Also wieder ein Kriminalroman mit einer historischen Dimension. Ich danke Ihnen, Jelena Wolitsch und Christian Schünemann. Kornblumenblau ist im Diogenes Verlag erschienen. Danke.
Deutschlandradio Kultur. Bücherfrühling von der Leipziger Buchmesse.
Im wirklichen Leben würde er gerne Gesine Kressfahl, aber bitte begleitet von Fürst Mischkin begegnen. Das ist eine Kombi. Birk Meinhardt ist Jahrgang 59, gebürtiger Berliner. Er schrieb publizistische Beiträge für die Wochenpost, später für den Tagesspiegel und die Süddeutsche Zeitung. Er ist Autor zahlreicher Streiflichter, erhielt 1999 den Egon-Erwin-Kisch-Preis und inzwischen ist er auch als Erzähler hervorgetreten. Vom biografischen Roman über Marlene Dietrich Im Schatten der Diva 2007 bis zur Familiensaga in seinem neuen Roman Brüder und Schwestern. Das Buch war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert und die Geschichte beleuchtet die Lebensverhältnisse einer Familie in einer thüringischen Kleinstadt in der DDR mit Ehe- und Karrierebruch, trutziger Überlebenskunst und allerlei Zweckverhältnissen. Meine Kollegin Sigrid Wesener wird mit ihm sprechen.
Ja, Birk Meinhardt, der Roman vermittelt nochmal ganz prall Lebensalltag in der DDR. Es geht zurück in die 70er Jahre. Der Roman endet Ende der 80er. Das ist so die Honecker-Ära. Und Sie leuchten mit dem Roman wirklich in Betriebshallen, auf dem Vereinssportplatz, in den Lebensalltag der Menschen. Wie nah und vertraut und doch wie fern war Ihnen diese Zeit beim Schreiben?
Also dieses Wort von Nähe, Vertrautheit und ferne Distanz, das trifft es eigentlich. Allerdings vor allen Dingen deshalb, weil es ja eine literarische Produktion ist in den Stunden, Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, in denen ich das geschrieben habe. Also einerseits ist diese Zeit präsent, andererseits wird sie sofort umgewandelt in Literatur. Also ich bin bei den Figuren, wenn ich schreibe, ich entwickle die Geschichte. Insofern transformiere ich die Zeit nochmal. Also sie kommt, ich lebe nicht in ihr, ich lebe mit den Figuren.
Der Titel deutet schon auf so einen Slogan, den vor allem Westpolitiker gern gebraucht haben, der auch eine gewisse Nähe vermitteln soll, auch sehr salbungsvoll, jovial angenommen wurde und der doch zum Teil nicht mehr als eine Worthülse war. Denn wenig ist bekannt über das, was so Alltagsleben ausmacht und ausgemacht hat. Es gibt natürlich juristische Hocharbeit und politische. Ist aus diesem Impuls heraus dieses Buch möglicherweise entstanden, dass das Bild, Ihr eigenes Erinnerungsbild und das, was öffentlich vermittelt ist, nicht übereinstimmen?
Ja, das ist im Grunde eine Folge. Also ich würde gar nicht mal sagen, ein Impuls. Der Impuls war, ursprünglich einen Roman über Opportunismus und Opportunisten zu schreiben, vor Jahren, als ich anfing, das im Kopf zu entwickeln. Und daraus entwickelte sich dann ein Tableau mit immer mehr Figuren, immer mehr Strängen. Und dann bin ich bei den Figuren geblieben. Also man denkt ja während des Schreibens nicht daran, was die Abstraktionsebene sein soll. Aber wenn am Ende tatsächlich auch ein Gegenbild entsteht gegenüber dem, was oft die Medien zu schnell vermitteln und zu einfach. Dass seltsamerweise, je länger diese Zeit zurückliegt, komischerweise mehr Klischees mir begegnen, holzschnittartig. Und dagegen, wenn ich dagegen was setze am Ende, dann ist es mir lieb, ja.
Also es ist ja ein abgeklärtes Kapitel deutscher Geschichte. Ich musste mich an Stefan Heim erinnern, der hat in diesem Buch Nachruf, wo er seine Autobiografie selbst erzählt, er wäre 100 Jahre alt geworden, jetzt im April, dass er schrieb darin, dass, und polemisiert dagegen, dass von der DDR nur eine Fußnote der Geschichte bleiben würde. Das ist ja ein sehr abgeschlossenes Kapitel auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Menschen, die diese Erfahrungen mit sich rumtragen, auch darunter leiden, aber sich auch gerne erinnern. Und ist es gewissermaßen diese Leerstelle dazwischen, die Sie nochmal angeregt hat zu schreiben? Und wie gut war es da auch, dass diese Zeit eben abgelegt ist, dass es ein Kapitel ist, wie frei macht sowas beim Schreiben?
Ja, wenngleich, also mir kam es schon darauf an, der Urimpuls ist ja nicht über eine Zeit zu schreiben oder über ein Land, sondern über Verhaltensweisen, über Dinge, die uns auch heute natürlich begegnen. Also wenn die Frage ist, wann beginnt Opportunismus, wie verhalte ich mich in Auseinandersetzungen, wann sage ich ja, wann sage ich nein, welche Kämpfe muss ich austragen, darum ging es mir. Also dann transportiert man natürlich in diesem Strom der Dispute und der Auseinandersetzung am Ende ein Bild über eine Zeit und ein Land. Das ergibt sich aber so tatsächlich aus dem Detail. Ne?
Im Mittelpunkt eine Familie, Willi Vercho, was für ein Name schon. Ursula Merz sagte hier zum Preis der Leipziger Buchmesse, das wird einfach ein Name sein, den man nicht mehr vergisst, wenn man den Roman gelesen hat. Das ist noch so ein Macher, einer mit Ecken und Kanten, aber einer, der natürlich opportunistisch ist, sein muss, auch sein will, der eine Familie hat, daneben ein Verhältnis, ein uneheliches Kind. Aber eine sehr kräftige Figur, die es so in der Literatur kaum mehr gibt. Und dennoch gibt es Bücher von Uwe Tellkamp, Der Turm, der auch diese Zeit in Erinnerung gerufen hat, in ganz anderer Weise geschrieben hat. Aber es gibt auch Bücher, die in der DDR geschrieben wurden, wie Christoph Heinz, Horns Ende und so weiter. War das für Sie eine Wahnsinnsherausforderung, sich plötzlich dann mit diesen eigenen Figuren nochmal ja, in dieses literarische Gewässer zu begeben?
Nee, überhaupt nicht. Also wenn ich muss schreiben, was ich schreiben muss, unabhängig davon, was schon da ist oder was eventuell noch kommt. Also Tellkamp erwähnten Sie, ich habe ja angefangen zu schreiben, als der noch gar nicht raus war. Ich habe ja noch als Reporter gearbeitet, deshalb ging es am Anfang nur langsam voran aus Zeitgründen. Aber zum Beispiel dieser Willy Vercho, das ist für mich natürlich auch eine wichtige Figur und an der sieht man, dass ich habe versucht, so eine Verschränkung zu erreichen zwischen ganz politischen Dingen und sehr privaten Sachen. Ne? Also die Schlagworte würden jetzt suggerieren, Willy Vercho, 1000 Mann, Betriebsdirektor, Nomenklatura, Parteikader, ist so eine Schublade, der muss schlecht sein, der wird irgendwie schuldig. Bei mir wird er aber nicht im beruflichen Leben schuldig. Er versucht sich da wacker zu schlagen und schafft es auch halbwegs, geht am Ende zugrunde. Aber er wird schuldig im Privaten. Also das ist mir nicht unwichtig zu sagen, dass man auch in bestimmten Funktionen, dass es Menschen gab, die damit Anstand und Würde versucht haben, diese Funktionen auszufüllen. Ja.
Der Willy Vercho ist Direktor einer Druckerei und das hat natürlich ganz viel mit hier und mit Leipzig zu tun. Gestern haben in Leipzig in der Innenstadt die Drucker gestreikt und es ist in diesem Roman noch einiges, ich denke auch Verbürgtes enthalten an deutsch-deutschen Geschichten, nämlich einer der berühmten Verleger der Bundesrepublik macht einen Vertrag auf der Messe, dass die Bücher seines Verlages bei Willy Vercho gedruckt werden. Das ist, sage ich mal, das kann man sicher verraten, doch die Unselt-Figur, Siegfried Unselt im Hintergrund, der große Sokamp-Verleger.
Könnte sein.
Ja.
Wenngleich das wirklich eine der wenigen Figuren ist der Zeitgeschichte. Ansonsten ist es ja tatsächlich runtergebrochen auf Leute, die wir nicht kennen und die wir kennenlernen sollen.
Aber
ja?
Wir lernen ihn jetzt kennen in einer Szene aus dem Roman.
So ist es.
Gehen Sie bitte zum Pult. Die Vercho haben drei Kinder, die alle ganz untypische Wege gehen. Da gibt es den angepassten, den älteren Sohn, die Tochter, die wegen eines Biermanns-Gedichts, das sie an die Wandzeitung geheftet hat, ihren Schulaufenthalt verliert, verspielt und sie geht dann in einen Zirkus. Und dann gibt es noch den mittleren Bruder, der zur Flussschifffahrt geht und nebenbei schreit. Also ganz trutzige, ganz ungewöhnliche Biografien. Und eingebettet in die Geschichten dieser Familie vor allem ist ein Text, den dieser mittlere Bruder schreibt. Der heißt Das verschlossene Kind. Ist das für Sie so etwas wie eine Spiegelgeschichte? Da geht es um Kerker, eingesperrt sein, aber zeit- und raumlos. War das für Sie die Spiegelung des Lebensgefühls, auch das Sie erzählen wollten?
Ja, unbedingt. So ist es, so wie Sie sagen. Wobei hier wieder das Interessante ist, das ist ja eine hochpolitische Geschichte, dieser Roman im Roman, der im Übrigen für mich eine riesige Herausforderung war, weil ich mich dabei auf Dostojewski berufe, sozusagen einer meiner Hausheiligen. Und Dostojewski hatte mal die Idee skizziert, hat sie aber nie ausgeführt. Und ich habe mir jetzt gesagt, jetzt schreibst du das, was Dostojewski nicht geschrieben hat, was natürlich ein Riesenrisiko war, weil wenn man sich an Dostojewski anlehnt, sollte man nicht allzu großen Schrott fabrizieren, dass die Leute dann sagen, er beruft sich auf den und was müssen wir lesen. Ja? Aber
es geht vor allem darum auch, dass der Lehrer, der dieses Kind, das irgendwo in einem Gefängnis gehalten wird, das dann älter wird, auch Bildung mitbekommen soll, dass dieser Lehrer sich ja mitschuldig macht. Weil er will eigentlich das Gute von jedem Kind. Der Lehrer trägt diesen wunderbaren Namen Karandasch. Bleistift, es gibt ja so eine Comicfigur aus russischen Filmen, aber dieser Lehrer macht sich mitschuldig. Ne? Das zielt ja auch direkt in dieses, in diesen Versuch, so eine Erziehungsdiktatur, wie es die DDR war, zu zeigen.
Also, dass es schwer ist oder schwer war, nicht zumindest in Kleinigkeiten auch schuldig zu werden. Also es gibt ja im Leben Situationen, wo man nicht unschuldig bleiben kann. Ja. Das Interessante an der Geschichte für mich war beim Schreiben, dass sie ursprünglich geschrieben wurde von Matti aus einem Liebesrausch heraus. Also er schreibt es ja für eine Frau und begreift erst gar nicht, welchen Inhalt er transportiert. Also dass er einen hochpolitischen Roman schreibt, begreift er gar nicht. Erst in der Rezeption wird ihm das gesagt, im Lektorat und wie politisch er eigentlich geworden ist. Und das ist für mich natürlich ein Bild für diese Politisierung zumindest vieler Kreise am Ende in der Endzeit der DDR, in der einfach diskutiert wurde, in der alles politisch war. Ja.
Vielen Dank, Dirk Meinhardt. Das war ein Auszug und ein Gespräch über den Roman Brüder und Schwestern. Erschienen ist er im Hansa Verlag. Dankeschön.
Danke auch.
Deutschlandradio Kultur. Bücherfrühling von der Leipziger Buchmesse.
Das Buch ist für ihn ein Lebenselixier und so würde er auch nie ohne Bücher auf Reisen gehen. Nico Bleutke ist Essayist, Lyriker und Literaturkritiker und er ist ein Bayer in Berlin. 2001 hat er den Open Mic gewonnen, damals lag noch kein Gedichtband von ihm vor. In der Zwischenzeit hat er etliche Preise erhalten für seine Lyrik, darunter auch den Erich-Fried-Preis. Nico Bleutkes lyrisches Ich versenkt sich in die Beobachtung kleinster Situationen oder Momente. Er registriert genau und seine Gedichte klingen oft sehr meditativ. Gerade hat er einen dritten Gedichtband veröffentlicht mit dem Titel Verdecktes Gelände, über den er jetzt mit Barbara Walster sprechen wird. Hören Sie zunächst drei Gedichte aus dem Kapitel Dämmerung schwanken.
Nico Bleutke, vielen Dank. Woher kommt, wir haben es im letzten Gedicht gehört, die Grauwacke? Das ist kein Tier, obwohl man erstmal den Eindruck haben könnte. Und auch keine eigene Wortschöpfung, sondern es gibt diese Grauwacke tatsächlich.
Die Grauwacke ist tatsächlich so etwas wie eine Gesteinsart. Und ich habe für dieses Gedicht sehr viele mineralogische Bücher gewälzt und versucht, mit dieser Sprache der Mineralien irgendwie ins Reine zu kommen und gleichzeitig zur Farbe Grau recherchiert und da verschiedenen Grautönen nachgetastet, die es in der Farbenlehre oder in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Farben gibt, um zu dem Hintergrund, der für mich immer wichtig ist, nämlich die Erfahrung und sprachliche Erkundung von Landschaft, auch ein sprachliches Gegengewicht gewissermaßen zu haben. Und aus diesen beiden Polen, Wahrnehmung von Landschaft auf der einen und Spracherkundung auf der anderen, eine gute Spannung hinzubekommen für das Gedicht.
Wir haben hier ja Sinngrau, Basaltgrau, schelferndes Grau. Warum war es überhaupt das Grau, was Sie erforschen wollten? Weil Grau für Sie in diese Dimension des Dämmerns gehört?
Es ist das Dämmern auf alle Fälle und eine Übergangsfarbe gewissermaßen, aber auch ein für mich so etwas wie ein Nichtton. Ne? Grau, das eben nicht mehr ins Dunkle oder Schwarz, in die Schwarztöne hineinfällt, aber beim Weiß oder bei den helleren Tönen noch nicht angelangt ist und das natürlich auch metaphorisch in den verschiedensten Literaturen sehr, sehr aufgeladen ist. Und das war eine große Spannung, sich mit diesem ganzen Resonanzraum, diesen ganzen Hintergründen der Farbe Grau auseinanderzusetzen.
Man hat ja den Eindruck, an manchen Stellen, man hätte es mit einem Archäologen zu tun, der so Schichten wegkratzt, ganz vorsichtig, um da was rauszuholen, was Materielles zwar, aber was man fast nicht richtig erkennen kann, was man dann eben mit bestimmten Begriffen beschreiben muss. Was wollen Sie freilegen?
Also, was mich immer sehr interessiert an Landschaften, ist, unter die Oberfläche zu gehen und sei es eine Naturlandschaft oder eine Stadtlandschaft, den historischen Schichtungen nachzuforschen, nachzutasten mit der Sprache, geschichtliche Reste, die eingelassen sind in die Landschaft, bauliche, archäologische Überreste, um so einen Moment von Zeitlichkeit, auch von Zufall deutlich zu machen. Das ist sozusagen die Gegenstandsseite und sprachlich und rhythmisch interessiert mich dann immer, verschiedene rhythmisch-klangliche Schichten auch anzulesen, gewissermaßen die zeitlichen Schichten, die in der Landschaft angelegt sind, in Sprachschichten zu übersetzen vielleicht.
Irgendwie hat man doch das Gefühl, zumindest in diesem Band, dass die Natur eher abweisend ist, ne? Dass man eher graben muss.
Vielleicht hat das ein bisschen damit zu tun, dass Stadtlandschaften auch im Vordergrund sind. Ob es abweisend ist, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall brüchiger als das, was man vielleicht beim Ausflug aufs Land oder so an Natur erfahren kann. Ne? Und es ist ja immer die in der Stadt die Schalt- oder Nahtstelle zwischen Kultur und Natur und es kommt da zu starken Reibungen und natürlich hat man es auch mit sehr vielen Überbleibseln oder Resten von Zerstörungen zu tun, an Bauwerken zum Beispiel. Vielleicht speist sich dann daraus der Eindruck.
Ja, vielleicht ist es auch enger umgrenzt, nicht? Und wenn man die Natur, diese Natur draußen anschaut, ist die Abgrenzung nicht so deutlich, wie das in der Stadt vielleicht passiert. Man hört auch relativ viel in Ihren Gedichten, wenn man genau zuhört, nicht nur den Rhythmus. Wie ist das mit dem Ohr und dem Klang?
Naja, es gibt beim Schreiben bei mir so etwas wie, wie soll man sagen, eine innere Stimme, der ich immer versuche nachzutasten. Etwas, was wie so ein eigener klanglicher Echoraum ist, dem ich so nach und nach mit den Wörtern dann nachgehe. Und wenn ein Gedicht fertig ist, versuche ich mir dann eine Lesespur, also eine Klangspur für das äußere Ohr gewissermaßen zurechtzulegen, die ein bisschen dann meinem Gespür auch angepasst ist und dem Ton, den ich beim Schreiben ins Gedicht eingelagert habe oder den ich da erfahren habe, dann in eine hörbare Stimme übersetzt.
Wir hören einen Abschnitt, es gibt einen Abschnitt in dem Buch, daraus werden wir noch was hören, da heißt Fischhaare finden. Und was hat es mit diesen Überschriften auf sich? Fischhaare finden ist ja zunächst erstmal was ganz Rätselhaftes eigentlich. So wie die Grauwacke sich auch nicht jedem erschließt.
Also Fischhaare finden hat tatsächlich ein Experiment als Grundlage. Ich habe einen Text von Inga Christensen aus ihrem Langgedicht Alphabet genommen. Einen der vorderen Texte, das ist ein Gedicht, das mathematischen Gesetzmäßigkeiten folgt und sich dann von Abschnitt zu Abschnitt immer mehr potenziert und die Anzahl der Zeilen wird immer größer, sodass ich also nur eines der kleineren Stücke genommen habe und habe, das ist Dänisch, und habe mir das dänische Original vorgelegt, ohne es sprechen zu können und habe versucht, es für mich zu übersetzen. Und die ersten beiden Worte dieses Gedichtes lauten Fiskeiren findes. Jeder Däne wird mich jetzt prügeln für die Aussprache, aber so in die Richtung. Und das habe ich für mich übersetzt in Fischhaare finden. Und das war der Ansatzpunkt, um aus dem Gedicht von Inga Christensen rüber zu hüpfen in mein eigenes Gedicht dann, das entstanden ist.
Die große Dänin Inga Christensen haben Sie jetzt angesprochen. Man findet Anklänge und Zitate in etlichen Ihrer Gedichte. Also das fängt bei Heiner Müller an und hört gerade im Verdecktes Gelände, sagen Sie es ja auch im Nachwort auf, bei Inga Christensen, Ezra Pound, Gary Snyder, dem großen New-Age-Naturdichter aus Kalifornien. Und wie würden Sie Ihr Verhältnis zu diesen Lyrikern beschreiben? Sind Sie da im Gespräch permanent oder wie wählen Sie aus, was Sie als Wahlverwandtschaften da in irgendeiner Weise erkennen?
Das zeigt sich in meinem, nennen wir es mal, Prozess des Lesens einfach, was mir sehr nahe ist, was mich näher beschäftigt, was bei mir, wenn ich es lese, einen Vers, einen Impuls freisetzt. Und oft ist es so, dass sich sofort bei mir etwas Eigenes sprachlich lossprengt. Das mag, keine Ahnung, mag auf einer Nähe basieren, die dann unbewusst spürbar wird. Und natürlich lese ich mich dann in solche Autoren oder Autorinnen auch, fresse ich mich regelrecht rein in das Werk auch, ne? Und nehme dann auch sehr viel auch wieder als Hintergrundraum für das eigene Schreiben. Aber es ist eine Nähe, die sich selber sozusagen nach und nach herausschält.
Können Sie es noch ein bisschen genauer beschreiben? Was muss passieren, damit Sie sich angesprochen fühlen?
Na, es muss eine Wendung, zum Beispiel eine sprachliche oder ein Klangmoment und vielleicht nur ein einzelnes Wort in einem Vers sein, bei dem ich, ohne dass ich das genauer begrifflich fassen könnte, plötzlich merke, da sprengt etwas meine bisherige Weltsicht. Das ist eine Art, sprachlich auf die Welt zuzugreifen, die ich so noch gar nicht kenne. Und dann steht man wie ein kleines Kind da mit einem großen Staunen und versucht, irgendwie Begründungen dafür zu finden. Und dann ist man schon mittendrin in diesem Prozess, dass man sich sprachlich, oder ich bin damit drin, dass ich mich sprachlich damit auseinandersetze. Und das ist für mich eigentlich der große Impuls beim Schreiben überhaupt, in dieses völlig für einen selber völlig unbekannte Gelände immer wieder aufzubrechen und immer wieder sich im eigenen Schreiben einen Nullpunkt zu setzen oder das zumindest zu versuchen, um Neues zu entdecken.
Wie wichtig sind dabei eigentlich Leserinnen und Leser? Wissen Sie, wer die sind? Sind Ihnen die auch in irgendeiner Art und Weise nah? Oder geht es erstmal darum, wirklich diese Spracherkundungen vorzunehmen?
Also beim Schreiben ganz bestimmt. Da wäre es tödlich, wenn ich in irgendeiner Weise an einen Leser, also an ein Publikum oder eine Zweckbezogenheit, eine Funktion denken würde. Da muss ich schon ganz bei dem jeweiligen sprachlichen Kunstwerk, auch bei den Gesetzmäßigkeiten, die sich dann mit jedem Gedicht neu einstellen, bleiben. Aber es ist natürlich toll, wenn man dann wenn ein Gedichtband oder vielleicht auch nur eine einzelne Abteilung fertig ist, wenn man dann auf diese zweite Ebene kommt, dass man die Gedichte vortragen kann und sich dann überlegt, wie kann ich denen eine Stimme verleihen, die auch nicht nur in sich selber kreist, sondern vielleicht auf ein Echo stößt. Und da ist der Hörer und Reaktionen von Hörern und Lesern sind natürlich sehr, sehr, sehr reizvoll.
Vielen Dank, Nico Bleutke.
Das war der Bücherfrühling von Deutschlandradio Kultur. 3 Stunden konnten Sie mit uns in den neuesten Büchern von 11 Autorinnen und Autoren blättern. Vielen Dank Ihnen hier fürs Zuhören und dem Dreisat-Team auf der Leipziger Buchmesse.